Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag heute auf der Froscon. Es geht um JSON-Schema und AJV und wie man damit Formulare dynamisch zusammenbauen kann. Zunächst einmal zu mir. Mein Name ist Christian Klim. Ich arbeite bei Constructiva Solutions, jetzt schon seit 5 Jahren, dort als Frontend-Developer und Ausbilder. Wir sind eine kleine Webagentur in der Nähe der Bonner Altstadt und beschäftigen uns hauptsächlich mit Webprojekten, digitalen Produkten und auch Beratung, wenn es darum geht, wie man gut solche Produkte aufsetzen und skalieren kann. Und eines dieser Produkte ist vor ungefähr einem Jahr entstanden mit der großen Herausforderung, die mir gestellt wurde, dass auf beliebigen Landingpages eine beliebige Menge an Formularen mit beliebigen Inhalten dargestellt werden soll. Und das am besten halt mit einem Nature-Feeling, ohne Iframes oder anderen Technologien. Und für diejenigen, die noch nicht so viel mit Webformularen zu tun haben, fange ich jetzt erstmal an, so ein bisschen ein Formular aus der Realität zu zeigen. Jetzt sieht man die Felder leider nicht so gut auf dem Beamer. Unter jedem Label auf jeden Fall befindet sich ein Inputfeld. Und was ich hier insbesondere einfach mal hervorheben möchte, ist erstmal nur das Vornamenfeld, denn das alleine besteht schon aus 3 Elementen, aus 3 HTML-Elementen, dem Label, dem Input-Field und einem Span für die Error-Message, die da angezeigt wird. Das bedeutet, dass jedes Feld eigentlich schon aus 3 Feldern, also aus 3 Elementen sich zusammensetzt und diese 3 Elemente Kopplung untereinander haben, die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht vermutet. Ein Klassiker zum Beispiel ist der Asterisk und das Required. Wir haben ein Inputfeld, das soll ausgefüllt werden, das hat noch zusätzliche andere Validierungsregeln, aber es muss auch ausgefüllt werden. Und der User, der das ausfüllen soll, soll halt auch einen Indikator dafür bekommen, dass dieses Feld auch ausgefüllt werden muss. Üblicherweise benutzt man dafür diesen Asterisk. Wenn man sich jetzt überlegt, wie gestaltet man das ganze Formular, wenn man das Model dahinter, die Daten, die erhoben werden müssen, dynamisch generieren möchte, das heißt, man in dem Moment, wo man das Formular rendern will, gar nicht genau weiß, ob das Feld jetzt required wird oder nicht. Also das ist halt anhand des Inputfelds nicht alleine getan. Man muss halt die Koordination zwischen dem Label und den Inputfeldern irgendwie managen, orchestrieren, in der Regel, indem man einen Wrapper benutzt, in dem diese ganzen Elemente sitzen. Darüber hinaus gibt es noch andere Geschichten, die zu berücksichtigen sind bei so Formularen. Wir sehen jetzt hier oben zum Beispiel das Radio-Button mit Privatkunde und Geschäftskunde. Ja, das kann Einfluss nehmen auf die Felder. Das bedeutet, dass wir hier bei Geschäftskunden vielleicht sogar ein Company-Field dazu bekommen, das auch plötzlich required ist, das auf der ersten Maske sozusagen nicht zu erkennen ist. Und wenn man das versucht mit handelsüblichen jQuery-Ansätzen zu implementieren, dann merkt man schnell, dass das sehr unübersichtlich wird und neue Features immer wieder alten Features auf die Füße fallen. Nicht zuletzt muss das Backend am Ende die Daten ja auch noch validieren. Das heißt, das Backend muss ja auch wissen, dass dieses Feld required ist und eine Maxlänge von 20 Feldern nicht überschreiten darf. Ja, das muss alles synchronisiert werden. Und dafür sich irgendetwas auszudenken, was mit der Zeit wächst, also das ist halt schwierig. Irgendwann kommt man an den Punkt, an dem es schwer wird, so etwas zu warten. Das Zielformular für meinen konkreten Auftrag war ungefähr so. Ja, wir haben hier ein ähnliches Bestellformular. Wir haben zusätzlich zu dem Formular noch Randinformationen, da wo Dummy steht, da ist ein Produktbild hinterlegt, meine Daten, das ist ein String, der einfach zusätzlich noch wie so ein Content-Element, ähnlich wie dieser zusätzliche Text zwischen den Telefonfeldern, alles das soll on demand, je nach Produkttyp und je nachdem, welche Anforderungen das Produkt an den User hat, angezeigt werden können, mit einer möglichst flächendeckenden, einfachen Konfiguration. Und hier möchte ich vielleicht nochmal hervorheben, dass, was man hier vielleicht schlecht sieht, das Hausnummernfeld existiert in diesem Formular. Das ist kein internationaler Standard. Das ist etwas, das man auch in, also das man gerne mal sieht in Deutschland. Das entspricht aber keinem internationalen Standard. Wenn man versuchen möchte, so ein Feld automatisch auszufüllen vom Browser, dann funktioniert das nicht, weil es dafür nichts gibt. Es gibt Streetline 1 bis 3, es gibt Addressline, aber kein Hausnummernfeld. Und wenn man sich dann die Möglichkeiten anschaut, die so ein Formular annehmen kann, neben dem Hausnummernfeld noch Postleitzahl und das Land. Diese beiden Felder sind auch in der Regel gekoppelt zueinander, denn die Postleitzahl unterscheidet sich von Land zu Land. In dem Beispiel, was wir hier jetzt haben, ist in Deutschland die Postleitzahl mindestens fünfstellig oder genau fünfstellig. Und die Anforderung an dieses Formular war halt auch, dass dieses Hausnummernfeld ein Pflichtfeld ist, weil wir von deutschen Adressenstandards ausgehen. Wenn aber nicht Deutschland ausgewählt ist, beispielsweise Österreich, dann muss halt auch die Postleitzahl anders validiert werden. Wir wollen vielleicht gar keine Annahmen mehr darüber treffen, ob das Hausnummernfeld sinnvoll befüllt werden kann oder nicht. In dem Fall war das so. In dem Fall haben wir gesagt, okay, jenseits von Deutschland übernehmen wir keine Voraussage mehr darüber. Und übrigens, das soll auch noch optimiert sein für andere Länder. Also wenn ich aus dem Vereinigten Königreich so ein Formular aufmache, dann sollen sich die Felder nochmal anders verhalten. Es kommen andere Felder dazu. Wir haben die Übersetzungen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Ja, liegen die jetzt in der App? Kommen die vom Backend? Wenn ja, wie werden die dann verteilt innerhalb des Formulares? Alles das muss in irgendeiner Form abgebildet werden. Wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen, wir haben verschiedene Felder, die verschieden validiert werden können, je nachdem, aus welchem Land ich komme, welche Zielgruppe ich habe und Eingaben, die selber auch nochmal Einfluss auf die Validierungsregeln können, wie zum Beispiel die Wahl der Nation. Ja, das Ganze muss natürlich auch im Backend und im Frontend in Sync gehalten werden. Also mit anderen Worten, wir hätten gern einmal alles und das ist nicht ganz einfach, wenn man versucht, das mit den herkömmlichen Mitteln, wie eingehend schon gesagt, Herr zu werden. Der statische jQuery-Ansatz ist da sehr schnell am Ende. Die If-Else-Kombinationen werden unüberschaubar. Und wie kann man so ein Spaghetti-Monster of Code verhindern, das am Ende dabei rausfallen muss? Gute Frage. Irgendeiner hat es bestimmt schon mal geschafft. Ja, wir suchen erstmal danach. Gibt es da draußen irgendjemanden, der so etwas in der Form schon gebaut hat? Und siehe da, ja, es gibt jemanden, der so etwas Ähnliches schon gebaut hat, nämlich JSON Forms. JSON Forms ist ein Framework, das ich im Zuge dieses Projektes gefunden habe, das sehr vielversprechend ist und sehr viel abbilden kann. Es basiert auf JSON Schema und hat Support für Angular, React und Vue, also alle modernen Frontend-Frameworks, die man so kennt. Also, my job's done. Ich werde einfach dieses Framework benutzen und alles ist gut. Aber was ist eigentlich JSON Schema? Also, musste ich erstmal herausfinden, was ist eigentlich JSON Schema? Was verbirgt sich dahinter? Wie der Name schon verrät, es geht darum, ein Schema in JSON abzubilden. Also, wir können jetzt in JSON die bestimmten Typen von Daten strenger spezifizieren, als sie in JSON normalerweise spezifizierbar sind. In JavaScript oder beziehungsweise in JSON haben wir ja normalerweise nur Objects, Numbers, Boolean und Strings. Alles andere ist in irgendeiner Form ein Object. Und hier können wir mit JSON Schema dieses Objekt strenger spezifizieren. Dafür müssen wir die bestimmte Schema-Schreibweise verwenden. Hier in dem Fall ein ganz simples Beispiel von einem Produkt. Ja, das hat eine ID, einen Namen, einen Preis und noch ein paar Tags. Wie man hier sehen kann, ist hier eine Unterteilung zwischen Integer und Number schon möglich. Das heißt, das eine erlaubt Fließkommazahlen, das andere müssen Ganzzahlen sein. Und wenn man sich dann so ein Datenset dazu anguckt, dann kann man halt feststellen, okay, dieses Datenset passt zu dem Schema oder eben nicht. JSON Schema beschreibt nur den Standard für das Schema und AJV, Another JSON Schema Validator, ist in der Lage, ein Schema zu konsumieren, zu compilen und damit bestimmten Daten zu vergleichen und dann darüber herauszufinden, ob die Daten valide sind oder eben nicht. Also, in dem Fall waren sie valide. Wenn wir jetzt nur Strings hätten, die halt teilweise falsch formatiert sind, dann würde JSON Schema uns sagen, nein, mit diesen Daten stimmt etwas überhaupt nicht. Soweit, so gut. Aber einfach nur eine Auszeichnung von statischen Objekten würde uns ja nicht weiterhelfen, weil wir brauchen ja eine Idee davon, dass ein Wert valide ist auf Grundlage von einem anderen Wert. Und das kann JSON Schema. Der einfachste Weg dafür ist das Depend Required. Darüber kann man abbilden, dass ein ganz bestimmter Wert erst dann required wird, wenn ein anderer Wert gesetzt ist. Hier in dem Fall ist angegeben, dass wenn Credit Card gesetzt ist, auch die Billing Address required wird. Es kann aber noch mehr. Es kann if-else cases. Man kann angeben, dass unter einem bestimmten konstanten Wert, in dem Fall hier United States of America, der Postal Code mit einem bestimmten Pattern validiert werden soll und in anderen Fällen mit einem anderen Pattern. Und es kann noch mehr, man kann nämlich auch Implications schreiben, indem man in einem Array von anyofs bestimmte Subschema sozusagen definiert, die dann halt applied werden, gemessen daran, ob sie zutreffen oder nicht. Hier in dem Fall mit dem Not wird der Tipp, also das Trinkgeld, required, wenn ich in einem Sit-Down-Restaurant sitze, aufgrund dieser impliziten Anforderung. Also dieses Feld hier unten, required, wird Teil des Schemas, sobald der obere Teil nicht in dem anyof berücksichtigt wird. Also das ist ein sehr komplizierter Fall an der Stelle und man kann das noch viel weiter treiben damit, weshalb einige, ich habe Threads dazu gefunden, einige behaupten, dass JSON Schema Turing Complete ist, also man kann da komplette State Machine drin schreiben, wenn man dann da Spaß dran hat. Ja, und das war auf jeden Fall die Erfahrung und das finde ich sehr gut, das kann ich sehr empfehlen, Frontend, Backend zusammen mit JSON Schema, wir haben eine einheitliche Sprache. Interessanter Nebenfakt, JSON API, ein Standard, der APIs definiert, ist auch in JSON Schema definiert worden. Das heißt, man kann mit AJV seine eigene API auf den Standard JSON API prüfen, um festzustellen, dass seine API den Spezifikationen von JSON API entspricht und dann seinen eigenen Payload noch validieren, um herauszufinden, ob der Payload so ist, wie man den versprochen hat. Das Ganze hier nochmal als schematische Darstellung. Wir haben also das Backend und das Frontend und die beiden sprechen JSON Schema miteinander. Dazu kommt dann AJV. Und das übernimmt für uns die Validierung. Also wir haben hier im Backend einen Dienst, der in irgendeiner Form für uns das Schema generiert. Und im Frontend eine App, die dieses Schema benutzen kann, um Formulare daraus zu generieren und die Werte darin zu validieren, bevor sie die Daten an den Server übermittelt. Der Server selber kann dann auch nochmal AJV benutzen, um die Daten für sich zu validieren, weil wir wissen ja, wir dürfen den Daten aus dem Frontend nicht trauen, selbst wenn wir sie unter denselben Bedingungen geprüft haben, weil Clients uns einfach immer anlügen. Ich habe also eine kleine Frontend-App geschrieben, um das mal zu demonstrieren gleich. In dieser Frontend-App gibt es nicht viel, außer einem einzelnen Renderer, der das JSON-Schema konsumiert, der AJV konsumiert und noch so ein paar Renderer bekommt, um die Felder halt am Ende darzustellen. In dem Fall ein Boolean-Renderer für Checkboxes, Integer für Numbers und String für Text-Input-Typen. Das kann man sich jetzt vorstellen, wie man das am Ende, mit welcher Komplexität man das treiben muss, wenn man es zu Ende denkt, weil Idealerweise geht man ja her und implementiert einen Renderer pro Input-Typ, den man sich vorstellt, und muss dann den entsprechenden Wert aus dem Schema dagegen matchen und das vielleicht nicht so streng machen, wie ich das hier in dem Beispiel mache, das aber einzig und allein nur aus Demonstrationszwecken so existiert. Ich nehme an, der Fall wird klarer, wenn ich das jetzt gleich mal kurz zeige. So. Wir haben also hier einen Customer-JSON, das ähnlich simpel gestrickt ist wie die anderen Beispiele bisher. Hier sind noch ein paar Zusatzinformationen, Metainformationen, die jetzt für die Demonstration nicht weiter wichtig sind. Wichtig ist hier festzuhalten, wir haben Name, E-Mail, einen Business-Input und Company-Input. In dem Array hier ist nur die E-Mail required und wir haben hier so ein All of mit zwei If-Bedingungen. Ich zeige das mal im Frontend. Dann wird das etwas klarer, wie das am Ende aussieht. So, diese Website entspricht dem Renderer. Auf der Seite ist halt nichts anderes drauf. Es gibt auch kein Styling, das habe ich ganz bewusst weggelassen. Also diese Seite ist bewusst in dem Zustand. Und was man hier jetzt sehen kann, ist, dass die Felder entsprechend gerendert wurden, wie sie in dem Schema stehen. Wenn wir jetzt also hergehen und uns überlegen, wir finden jetzt einfach mal noch ein neues Feld dazu, on the fly, einfach mal, das nennen wir ID. Und das ist vom Typ Number, beziehungsweise nehmen wir lieber Integer. Ich glaube, ich habe nämlich nur einen Integer-Renderer geschrieben. So. Und wir laden die Seite neu, dann sehen wir sofort, das ID-Feld ist da. Ja, also dieser Ansatz ist ungemein praktisch, wenn man eine Vielzahl von Formularfeldern irgendwie darstellen möchte, deren Inhalte miteinander verschränkt sind. Was vielleicht noch besonders erwähnenswert ist, ist, dass das State Handling ein großes Problem dabei ist. Also nur weil wir jetzt die Felder rendern können und wissen, welche Werte erlaubt sind und welche nicht, heißt das noch lange nicht, dass der User damit arbeiten kann. Und hier beginnt der große Schmerz. Als ich JSON Forms ausprobiert habe und es erstmal in allen Belangen für gut befunden habe, hatten wir den ersten Edge Case gefunden, nämlich dass, wenn Required Properties nicht in dem Root Required enthalten sind, sondern dynamisch dazukommen, dann ist das Framework nicht in der Lage gewesen, diese hier dem User anzuzeigen. Das liegt einzig und allein daran, dass die Entwickler die naive Annahme getroffen haben damals, dass wir nur die klassischen Fälle von ein Feld ist entweder required oder eben nicht unterstützen wollen. Wenn es etwas komplizierter wird, dann funktioniert das leider nicht. Ich habe also selber einen kleinen Händler dafür geschrieben, der ist nicht besonders schön, aber er tut, was er soll. Er passt nämlich diese ganzen Felder. Und das ist halt etwas, das man beachten muss, das man tun muss, wenn man versucht, dem User dann vernünftiges Feedback zu geben. Der wird jetzt hier erst getriggert, sobald ich es einmal submitte. Weil der Initialzustand, das ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen, hier sind überall Sterne dran. Das liegt daran, dass meine Renderer noch nicht besonders schlau sind. Die gehen erstmal im Normalzustand davon aus und erst on Submit wird evaluiert, welche Felder momentan in dem Zustand, in dem sich das Objekt gerade befindet, hier leer, welche Felder auf diese Weise required sind und welche nicht. Eine andere Sache ist das mit den Error Messages. AJV bietet sehr generische Error Messages. Wenn man mit echten Menschen aus der freien Welt zu tun hat, dann können die nicht sehr viel mit technischen Error-Meldungen anfangen. Also einen Regex zu lesen, das fällt sogar vielen Entwicklern schwer und deswegen sollte man da entsprechende Formulierungen für mitgeben. Und das kann man auch, man kann das erweitern, um hier Error Messages noch mitzugeben. In dem Fall habe ich hier bei der E-Mail-Adresse geschrieben, dass es eine valide E-Mail-Adresse sein muss. Ja, also wenn ich jetzt hier bei der E-Mail-Adresse irgendeinen Murks eintrage, dann sagt er mir hier, das muss aber eine valide E-Mail-Adresse sein. Was man hier im Terminal sehen kann, ist die Response vom Server und mein eigenes Mapping für die Error Messages. Denn das Error Object von IJV ist ein bisschen komplizierter. Das beinhaltet sehr viele Informationen, die für die Seitenbesucher uninteressant sind. Zum Beispiel wird hier auch das If entsprechend bemängelt, weil ich den Then-Case derzeit nicht beachte, weil ich das Feld, was eigentlich required ist, nicht ausgefüllt habe. Alles das muss man wegfiltern, alles das muss man neu mappen und dann entsprechend an die Renderer verteilen, damit die Fehlermeldungen sinnvoll dargestellt werden. Aber nichtsdestotrotz ist das derselbe Mechanismus, es ist dasselbe Schema. Ja, das ist im Backend, ich kann das hier mal zeigen, der Server ist ein kleiner ein kleiner Express-Webpack-Server, der nicht wirklich viel macht, außer mir dieses Schema zu liefern und die Webseite zu liefern. Und wenn dann der Request hier reinkommt, dann wird das Schema entsprechend berücksichtigt. Ja, AJV compiled hier dieses Schema einmal. Wir bekommen so ein Validate-Objekt. Und mit diesem Validate-Objekt können wir dann herausfinden, ob alles in Ordnung ist oder nicht. Wenn alles gut ist, dann können wir hier einfach das Objekt zurückgeben und sagen 200 okay. Und wenn es nicht gut ist, dann gehen wir halt einen 400er Bad Request und können die Errors entsprechend zurückgeben. Ja, diese Instanz hier habe ich einmal definiert. Und die wird sowohl im Backend als auch hier im Frontend von meiner App entsprechend konsumiert. Und das ist die große Macht, das ist die große Power, wenn man so möchte, dass man. Upsi, dass man auf der Entwicklungsebene plötzlich nur noch eine Validierungsregel implementieren muss und danach nie wieder das Problem hat, dass der User ein Formular submitten möchte, das aus irgendeinem Grund vom Backend nicht angenommen wird, weil die Backend-Implementierung inzwischen im anderen Zustand geraten ist als die Frontend-Implementierung. Was bei dynamischen Formularen, die vom Inhalt her halt hochdynamisch sein können, ziemlich schwierig ist zu detekten und man für jede Permutation des Formulars eigentlich dann einen eigenen Test anlegen müsste. Was man halt nicht mehr muss, wenn man weiß, dass die Regeln eingehalten werden von den einzelnen Renderern. Und so stellt sich halt am Ende eigentlich nur noch die große Frage, lohnt sich das so vorzugehen? Wie immer kommt es halt darauf an, wenn wir mit simplen Formularen arbeiten, natürlich nicht, aber wenn wir komplexe Formulare benutzen, und da meine ich jetzt nicht nur Bestellformulare, sondern eher so etwas wie Admin-Interfaces, wenn ich eine Benutzeroberfläche für ein CMS designen möchte oder dergleichen, dann kann das ein extrem guter Ansatz sein, weil wir jedes Mal, wenn wir neue Felder für das CMS implementieren wollen, im Grunde alles schon fertig haben. Meiner Erfahrung nach gibt es noch den Faktor Fancy User Interfaces, den man beachten muss. Denn wie ihr schon gesehen habt, ich habe das Styling bewusst weggelassen, weil man kommt schnell in Teufelsküche, wenn man da sehr viel mit Animationen arbeiten möchte und die Anforderungen an die Formulare sehr gezielt, sehr speziell für bestimmte Seiten zugeschnitten sind. Wenn wir Bilder und Content-Elemente irgendwie noch zwischen den Feldern unterbringen müssen, dann haben wir sehr schnell Probleme, weil das in dem Schema nicht abbildbar ist. Wo wir auch Probleme haben, ist, wenn wir, also jede Form von Advanced Layout lässt sich in diesem Schema nicht abbilden. JSON Forms an der Stelle macht das sehr geschickt. Die arbeiten mit einem zweiten Schema, einem sogenannten UI-Schema. In dem kann man dann das Layout angeben und sagen, Feld A sitzt im horizontalen Layout neben Feld B und so weiter und so fort. Und das halte ich nach wie vor für den geschicktesten Ansatz. Es ist ein sehr vielversprechendes Framework. Dann gibt es noch den Punkt Barrierefreiheit. Also wenn wir einmal Area-Attribute in unseren Renderern korrekt definiert haben, dann wissen wir halt auch, dass das Produkt am Ende immer schön barrierefrei sein wird. Dies haben wir ja für alle unsere Renderer entsprechend konfiguriert. Die Menge der Permutationen und die Kopplung zwischen den Feldern ist halt hier meiner Meinung nach maßgebend, wenn es darum geht, die Entscheidung zu treffen, will man so einen komplexen Ansatz implementieren oder nicht. Wenn man also eine hohe Kopplung und Permutationsrate in den Formularen hat, dann ist das meiner Meinung nach wirklich sehr zu empfehlen. Also kann man sagen, ja, ist nice, auf jeden Fall, weil wir haben im Backend und im Frontend endlich die gleiche Codebase, was das Validieren der Daten angeht. Es ist nahezu universal erweiterbar. Also wir brauchen JSON, Schema und IJV nicht nur für Formulare. Ich kann ja auch in meinen Apps den gesamten Payload von irgendeiner API entsprechend mit IJV gegenvalidieren. Und so schon sehr früh im Zyklus meiner App herausfinden, ob ich hier weiterarbeiten soll oder nicht. Also dieser Punkt, dieser Aspekt von sehr früh wissen, meine Daten sind in Ordnung, lässt sich auch hiermit sehr schön abbilden, unabhängig davon, ob es dabei um User-Daten oder um API-Daten geht. Aber wie gezeigt, es ist sehr kompliziert und sehr anstrengend, das Data Handling in den Griff zu kriegen. Man muss sich halt darum kümmern, dass die User vernünftige Informationen bekommen und dass das Ganze am Ende auch noch irgendwie schön darstellbar ist. Also der Renderer braucht eigentlich immer zusätzliche Informationen, um am Ende eine gewisse Layout-Struktur mitzugeben. Man könnte sich auch vorstellen, dass man das in das Schema mit reingibt. JSON-Schema erlaubt oder verbietet nicht, dass man Custom-Keywords implementiert. Das Problem ist nur, wenn man das macht, dann spricht niemand sonst außer ihr diese Sprache, und ein Schema zu erweitern oder einen Standard zu erweitern ist halt aus der Perspektive immer eine fragwürdige Idee. Also lieber etwas Paralleles dazu entwickeln. Ja, und das war es im Wesentlichen auch zu meinem Vortrag. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und stehe bereit für Fragen. Ja, bitte.
Der ganze Vortrag geht jetzt davon aus, dass natürlich die Programmierung durchgängig in JavaScript ist. Ne? Also wenn ich beispielsweise im Backend mit Python programmiere, bräuchte ich dann irgendwelche Klassen oder einen Mechanismus, der mir dann die Informationen aus dem JSON-Schema letztendlich umsetzt.
Das ist richtig, aber das gibt es. In meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass der JSON-Schema-Standard von vielen Sprachen inzwischen implementiert wird. Also es gibt Bibliotheken für PHP, Python. Ich weiß nicht, für wie viele Backends das am Ende wirklich gut funktioniert. Das habe ich nicht ausprobiert, weil IJV halt die JavaScript-Variante ist. Aber vom wesentlichen Ablauf her lässt sich das übertragen. Solange wir dieses JSON-Schema als Schnittstelle verwenden, brauchen wir ja nur in Anführungszeichen einen Validator, und den gibt es meiner Erfahrung nach in den meisten Sprachen.
Gut, vielen Dank. Dann heißt es auch wieder ein bisschen googeln und dann findet man das, ja. Danke.
Ja, hallo. Ich habe unlängst das Gleiche implementiert und bin aber da zu einer anderen Lösung gekommen. Und ich habe mir nämlich genau über das Thema, was du eben gerade gesagt hast, das muss man erweitern, da muss man das Ganze immer neu parsen und so weiter. Ich habe das einfach getrennt. Ich habe einfach die Datenstruktur genommen, die Datenstruktur hingeschrieben, und wenn ich irgendwelche Zusatzattribute habe, dann schreibe ich die gleiche Datenstruktur einfach nochmal auf. Die habe ich nämlich sehr, sehr viel seltener. Das heißt, nur dann, wenn ich etwas sehr spezifisch machen muss, wiederholt sich einfach diese Datenstruktur. Ich kann also den Baum genauso durchlaufen und kann dann auf der Oberfläche das Ganze mit einer simplen Flatten-Funktion einfach abbilden, dass also ganz linear jedes Feld sozusagen den Pfad im JSON als Namen hat. Und dann kann man das immer eins zu eins zuordnen und kann auch alle Elemente und alle Meldungen und so weiter, die es dazu gibt, kann man immer eins zu eins zuordnen. Also es sind ein paar Zeilen JavaScript am Frontend, und im Backend funktioniert, wie du schon sagst, das ganz genauso. Und dann kann ich diese Validierung einfach voneinander trennen. Und das ist viel, viel effektiver. Also als Hinweis, das ist mein Schluss gewesen. Ja. Könntest du den nachvollziehen? Das ist eher die Frage. Weil man muss ja irgendwie Entscheidungen treffen. Und ich habe das so gemacht.
Ja, das ist interessant.
Attribut, aber es ist ein besonderes, also Entschuldigung, es ist ein besonderes Attribut und da kannst du beliebige Attribute auch noch nehmen. Also ich habe dann noch welche genommen, die nenne ich Task. Das ist dann, wenn man interaktive Arbeiten macht in komplexen Softwarepaketen, muss man die eventuell noch zusätzlich steuern, weil irgendwelche anderen Mitarbeiter irgendwie was geschätzt haben, irgendwas überarbeitet haben oder so. Das kann ich dann auch mitteilen und es geht auch über die gleiche Struktur. Und je nachdem, was ich dann brauche im Backend oder im Frontend, nehme ich immer die eine Struktur, die ich gerade brauche. Und wenn ich die halt nicht brauche, nehme ich sie nicht. Ach so, ja, ich habe auch gleich noch einen Vortrag zu dem Thema. Da geht es aber um Ergonomie, ja. Also das ist nicht jetzt, aber ich habe das in den Sachen eben auch umgesetzt.
Dankeschön.
Ja, hallo. Zuerst einmal, ich möchte ein bisschen davor warnen, im Frontend und im Backend unterschiedliche Validatoren zu verwenden, weil AJV ist sehr weit, was den Standard angeht und in anderen Programmiersprachen ist es eher so, dass alte Versionen des JSON-Schema nur unterstützt werden. Da muss man ein bisschen drauf gucken. Und ansonsten kann man das Ganze noch eine Ecke weiterspinnen, indem man mit JSON-Schema erzeugten Formularen wiederum JSON-Schemas erzeugt. Dann hat man im Prinzip das perfekte Formular-Framework geschaffen. Das nur so als Ausblick, was man damit machen kann. Aber in der Tat fängt irgendwann, wird dieses Problem des Layouts ein größeres und insbesondere hat man dann, du hast jetzt immer eine einfache Typ zu Widget
ja, genau.
Zuordnung gemacht, ja. Aber es gibt sehr, sehr viele Fälle, wo man eigentlich entscheiden möchte, wie möchte man es rendern, möchte man irgendwie eine Number als Zahl eingeben, möchte man einen Slider lieber haben oder praxisnäher, wie sieht es aus mit Datum, möchte man das wirklich als String eingeben oder möchte man einen Datepicker haben als Endanwender, da kommen sehr, sehr viele Varianten rein, was du unter Fancy UI zusammengestellt hast, ist alle durchaus so, dass Fancy UI nicht unbedingt für den Endbenutzer fancy ist. Das ist für uns fancy, weil es komplex ist, weil eigentlich diese Webanwendungen nicht unbedingt die Technologien sind, die dafür gemacht sind, komplexe Widgets zu rendern. Das waren jetzt sehr, sehr viele Gedanken. Jetzt habe ich noch einen gehabt, den habe ich aber verloren. Das machen wir dann nachher.
Ja, also das stimmt. Es ist auf jeden Fall geschickt, da nicht eine simple Typenzuweisung in den Renderern vorzunehmen, sondern mit einer Gewichtung zu arbeiten und zu sagen, okay, wenn das der Typ ist und an der Stelle vorkommt, dann ist es am wahrscheinlichsten, dass wir so ein Element brauchen, das wie ein Slider geartet ist oder das wie ein Dropdown geartet ist. Denn Enum lässt sich ja auf viele Weisen darstellen. Und das war jetzt aber auch tatsächlich nur der Vorstellung wegen.
Ein Problem, was ich noch dadurch nicht gelöst sehe, sind solche Geschichten wie Autocompletes, die wieder zurückgehen müssten zum Server, um die Werte des Autocompletes zu bekommen. Hast du dafür irgendwie eine Lösung oder hast du da in die Richtung mal gedacht?
Du meinst Autocompletes, die vom Server autocompleted werden und nicht im Client? Ja, interessanterweise haben wir tatsächlich genau den Fall. Es ist, wir haben ein Modul, das IBANs ausliest und eine BIG entsprechend autovervollständigt. Ich hatte das, glaube ich, gerade eben in dem Beispiel so als Metainformation abgetan, aber eigentlich ist es ziemlich wichtig. Hier gibt es dieses Async-Flag im JSON-Schema, das erlaubt asynchrone Validierung. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben uns tatsächlich ein Custom Keyword ausgedacht, das intern dann einen asynchronen Validierungsprozess startet, indem es den Server nach dieser Big fragt und in der Zwischenzeit wird halt so eine kleine Animation angezeigt von ne, der Request ist pending und dann bekommt man eine entsprechende Antwort oder nicht. Also so ein Trick sozusagen genutzt, der nicht im Standard ist, um am Ende die, diese Information von dem Server zu bekommen, indem wir dem eigentlich normalen Text-Input mittels dieses Keywords zusätzliche Funktionen mit eingeimpft haben. Aber das Hauptproblem an der Stelle war eigentlich nicht das asynchrone Vervollständigen, sondern die Kommunikation oder die Kopplung zwischen den beiden Feldern. Denn das Ganze funktioniert nur, wenn die in einem entsprechenden Layout-Feld zusammengemerged sind, weil das Big-Feld weiß ja von sich aus nicht, dass es ein IBAN-Feld gibt. Und das funktioniert halt nur, meiner Meinung nach, effektivste Ansatz ist, indem man sie wrappt in ein Cluster-Element sozusagen, das dann diese Informationen dispatchen kann. Wir haben im Hintergrund dafür Vue.js benutzt und da ist dann der Ansatz einfach, es wird ein Event nach oben an den Parent gegeben und der distributet dann die ganzen Informationen. Aber es ist nicht schön. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, vielen Dank.